Einen wunderschönen guten Abend und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Musik und Medizin, das Gesundheitsmagazin auf Bayernwelle Südost und das heute zum ersten Mal live aus dem Parkhotel, das traditionsreiche Haus im Herzen der schönen Stadt Traunstein. Ja, meine Damen und Herren, Hand aufs Herz, wer legt sich schon gerne unter das Messer und gibt in einer Vollnarkose die Kontrolle über seinen Körper vollständig ab? Natürlich geschieht so etwas nicht grundlos, denn üblicherweise wird ja auch nur operiert, um einen Missstand im Körper zu beseitigen oder eine Krankheit zu heilen. Die Fortschritte auf dem Gebiet der Chirurgie haben sich in den letzten Jahren mehr als rasant entwickelt. Minimalinvasive OP-Techniken setzen sich dabei zunehmend fort und haben viele konventionelle OP-Verfahren, die über Jahrzehnte als goldener Standard galten, verdrängt. Doch nicht immer sind sie die bessere Alternative. Wann und wie diese modernen MIC-Techniken eingesetzt werden, genau darüber werden wir gleich ausführlich sprechen und das mit meinem heutigen Gast, Privatdozent Dr. Rolf Schauer, Chefarzt der Allgemeinen Visceral- und Minimalinvasiven Chirurgie im Klinikum Traunstein. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend, Frau Stute.
Ja, und gleich meine erste Frage an Sie. Für alle diejenigen, denen dieser Begriff noch etwas fremd ist, was versteht man nochmals genau unter der laparoskopischen bzw. minimalinvasiven Chirurgie?
Also ich glaube, das ist ganz wichtig, das erstmal zu klären, weil da hier eine Begriffsverwirrung, denke ich, besteht bei dem einen oder anderen. Unter den minimalinvasiven Operationsmethoden versteht man alle Operationen, die zum Ziel haben, mit einem möglichst geringen Zugangstrauma, das heißt mit einer möglichst geringen Gewebeverletzung, entsprechende Operationen durchzuführen. Und für die Operationen, die den Bauchraum betreffen, nennt man diese minimalinvasiven Operationsverfahren eben laparoskopische Operationen. Es gibt weitere, wie zum Beispiel Operationen im Brustraum, die auch minimalinvasiv durchgeführt werden können und dann zum Beispiel thorakoskopische Operationen bezeichnet werden. Ein Begriff vielleicht, den der eine oder andere schon gehört hat, ist der Begriff Schlüssellochchirurgie. Das ist im Grunde genommen eigentlich auch ein Synonym dafür und wird in der Regel dann von medizinischen Laien ab und zu gebraucht.
Also man sagt sozusagen, man operiert durch Schlüsselloch.
Man operiert durch Schlüsselloch. Für meine Begriffe haben die Amerikaner hier einen günstigeren Begriff gewählt, und zwar nennen die diese Art von Chirurgie die sogenannte Minimal Access Surgery. Das heißt, hier wird nämlich klar, dass es hier bei den Operationen letztendlich darum geht, den Zugang zum eigentlichen Operationsfeld möglichst klein zu halten, weil die Operation, die hinterher durchgeführt wird, die ist ja offen und minimalinvasiv dann die gleiche.
Ist das richtig, dass diese Technik ursprünglich auch aus der Frauenheilkunde kommt, und seit wann hat sie sich eigentlich bei uns so richtig etabliert?
Frau Stute, Sie haben recht. Die minimalinvasive Chirurgie wurde letztendlich initiiert von einem deutschen Gynäkologen, das war Dr. Sen 1983. Und dieser Dr. Sen hat in Kiel 1983, wie gesagt, die erste Appendektomie, das heißt die erste Entfernung des Blinddarms, laparoskopisch durchgeführt. Und Sie können sich nicht vorstellen, was damals die Reaktionen waren. Ja, das ist als Scharlatanerie von den Fachgesellschaften abgetan worden. Und der Dr. Sen ist ganz knapp an einem Entzug seiner Approbation damals vorbeigeschlittert. Das heißt, man konnte sich damals nicht vorstellen, dass diese Art von Chirurgie, die natürlich zu diesem Zeitpunkt mit einem wahnsinnig primitiven Instrumentarium durchgeführt worden ist, in den Folgejahren dann so einen extremen Aufschwung nehmen wird.
Ja, wie war denn jetzt in weiteren Verlauf so die Entwicklung so bis heute?
Also in Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre hat sich die laparoskopische Chirurgie dann in allererster Linie im Bereich der Gallenblasenchirurgie etabliert und praktisch weltweit innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von wenigen Jahren durchgesetzt. Heute sind wir an einem ganz anderen Punkt. Heutzutage können im Prinzip alle Organe operiert werden auf laparoskopischen, das heißt minimalinvasiven Wege. Und dazwischen, jetzt in den letzten 15 bis 20 Jahren, lag ein enormer Fortschritt der technischen Möglichkeiten, der Bilddarstellung und so weiter, sodass es uns heute möglich ist, nahezu an allen Organen entsprechend zu operieren.
Das ist auch gleich meine nächste Frage, denn welche Organe kann man denn überhaupt minimalinvasiv operieren und was gehört üblicherweise hier zum Standard?
Also vielleicht kann ich mit dem Hintern anfangen. Der Standard ist heute die minimalinvasive Gallenblasenchirurgie. Hier gibt es überhaupt keinen Zweifel, dass dieses Verfahren dem konventionellen, das heißt dem offenen Verfahren, haushoch überlegen ist. Alle anderen Operationen, wenngleich sie auch teilweise in sehr, sehr großer Zahl durchgeführt werden, sind nicht Standard. Aber ich möchte Ihnen einige Beispiele nennen. Heutzutage kann man in großem Stile die Darmchirurgie minimalinvasiv durchführen, die Leistenbruchoperationen, die Entfernung des Blinddarms, Magenoperationen, Selbstoperationen an der Leber, an der Bauchspeicheldrüse, an den Nebennieren und an anderen Organen sind heute problemlos möglich.
Ja, und im Einzelnen werden wir nachher noch auf all diese Möglichkeiten zurück zu Musik und Medizin und unserem Thema heute, moderne, minimalinvasive Operationsmethoden, die Möglichkeiten und Grenzen. Und zu Gast bei mir, der Chefarzt der allgemeinen viszeral- und minimalinvasiven Chirurgie im Klinikum Traunstein, Privatdozent Dr. Rolf Schauer. Wir sind stehen geblieben bei den verschiedenen Organen, die man minimalinvasiv operieren kann. Jetzt vielleicht die Frage an Sie, Herr Dr. Schauer, bieten denn in der Regel in Deutschland bereits alle Kliniken das an oder bleibt das nur den größeren vorbehalten?
Nein, also die laparoskopische Cholezystektomie, das heißt also die Entfernung der Gallenblase, die wird flächendeckend überall, unabhängig von der Größe des Klinikums oder der Klinik, angeboten. Auch das Angebot der übrigen Spektren, was man laparoskopisch also operieren kann, ist nicht gebunden an die Größe eines Hauses. Allerdings ist es so, dass natürlich große oder größere Häuser bessere und mehr Ressourcen haben, die man einsetzen kann, sowohl struktureller Art, personeller Art und auch finanzieller Art. Dennoch gibt es viele Beispiele für teilweise sehr, sehr kleine Abteilungen in kleinen Häusern, die eine hochspezialisierte laparoskopische Chirurgie anbieten können. Also unter dem Strich, nein, die Größe des Hauses ist nicht entscheidend. Vielmehr ist entscheidend, dass ein Chef mit seiner Abteilung dieses Thema laparoskopische Operationen, minimalinvasive Operationen auch richtig bearbeiten möchte. Und also gehört eben nicht nur, dass man die Techniken kann und anbieten kann, sondern da gehört viel mehr dazu, inklusive eines Qualitätsmanagements, eines permanenten Überprüfen der eigenen Ergebnisse.
Gibt es denn überhaupt schon genügend ausgebildete Chirurgen in diesem Fall in Deutschland?
Also die laparoskopische Chirurgie ist in der Weiterbildungsordnung fest verankert. Das heißt, jeder junge Chirurg und Chirurgin, die heute ihren Facharzt anstreben, müssen laparoskopisch operieren können. Zumindest die Gallenblase. In aller Regel werden auch der ein oder andere Eingriff miterlernt, zum Beispiel die Appendektomie, das heißt die Entfernung des Blinddarms, oder auch die Leistenbruchchirurgie. Für die spezielleren Eingriffe, die eine sehr, sehr große Erfahrung voraussetzen, wie Operationen am Darm, am Mastdarm, an der Leber, am Pankreas und an anderen Organen, das wird nicht in so vielen Kliniken durchgeführt. Hier braucht es wirklich eine sehr, sehr spezielle Ausbildung, die sich derjenige und diejenige eigentlich selbst aneignen muss und zum Beispiel durch Hospitationen in anderen Kliniken bewerkstelligen kann.
Bei der derzeitigen defizitären Krankenhauslandschaft, wir haben das Thema ja sehr ausführlich noch vor 14 Tagen oder 3 Wochen angesprochen mit dem Geschäftsführer der Kliniken des BGL und Traunstein. In Deutschland können sich denn das die Kliniken überhaupt leisten, trotz des signifikanten Vorteils für die Patienten?
Also Sie sprechen das richtig an. Unser Ziel und unsere Pflicht ist ja, die Patienten bestmöglich zu behandeln, bestmöglich zu diagnostizieren und hinterher auch bestmöglich zu behandeln und eben auch zu operieren. Mit dem bestmöglichen Ergebnis und mit dem möglichst geringen Trauma für den Patienten. Das ist das eine. Das andere ist, die laparoskopische Chirurgie ist tatsächlich signifikant teurer als die konventionelle Chirurgie. Dennoch ist es so, wir haben heutzutage das Fallpauschalsystem, das heißt, es gibt für eine bestimmte Diagnose mit der dazugehörigen Prozedur, sprich Operation, einen bestimmten Betrag pro Patient. Und der ist in aller Regel ausreichend für jedwede laparoskopische Operation. Das heißt, man macht keine, in Anführungsstrichen, Miese mit ausgewiesenen laparoskopischen Eingriffen.
Ja, kommen wir wieder zurück zu dem medizinischen Part. Was ist denn das Konzept eines minimalinvasiven Eingriffs, beziehungsweise wie geht sowas vor sich?
Wir haben es vorher ganz kurz angesprochen, das Konzept eines minimalinvasiven Eingriffs besteht eben darin, das Zugangstrauma in dem Fall zum Bauchraum, möglichst klein zu halten. Das bewerkstelligen wir eben so, dass wir nur sehr, sehr kleine Schnitte an der Bauchdecke durchführen, um eben da eine Kamera zum Beispiel und verschiedene Geräte einzubringen. Und diese kleinen Schnitte verursachen eben auch nur sehr, sehr wenig, wie gesagt, Trauma, Verletzung der Bauchdecken, und das resultiert hinterher in einer wesentlich schnelleren Erholung der Patienten.
Und auch weniger Blutung wahrscheinlich.
Und weniger Blutung, ja. Mhm.
Schildern Sie uns doch vielleicht mal so einen Eingriff. Wie geht der im Einzelnen so vor sich?
Vielleicht nehmen wir, weil das im Grunde genommen fast jeder Patient kennt, die Entfernung der Gallenblase. Das funktioniert so. Die Operation wird in jedem Fall in Vollnarkose durchgeführt. Der Patient wird, wie übrigens bei verschiedenen anderen laparoskopischen Eingriffen auch, relativ extrem gelagert, in dem Fall Kopf hoch, also der ganze Körper ist schräg gelagert und zu einem zugewandt. Dann wird ein kleiner Schnitt direkt am Nabel gemacht, in der Nabelgrube, und über diesen Schnitt wird eine kleine Sonde eingeführt und dann wird der Bauch quasi aufgeblasen mit Kohlendioxidgas, um später Raum zu haben, um arbeiten zu können. Danach werden die verschiedenen sogenannten Trokare gesetzt. Trokare sind im Prinzip scharfe Hülsen, über die dann hinterher die Optik, das heißt die Kamera, und auch die verschiedenen Arbeitsinstrumente eingesetzt werden. Und dann geschieht die gesamte Operation am Bildschirm. Das heißt, man muss in der Lage sein, dass man auf der einen Seite dreidimensional arbeitet, aber das Ganze eben nur zweidimensional auf einem zwar hochauflösenden HDTV-Bildschirm, aber eben auch nur zweidimensional vor sich hat. Das umzusetzen ist eigentlich ein wesentlicher Faktor in der laparoskopischen Chirurgie, und da tun sich einfach die einen etwas leichter und andere etwas schwerer.
Ja, und bevor wir hier nochmal über die Vorteile und auch über die möglichen Nachteile sprechen, machen wir nochmal eine kleine musikalische Unterbrechung. Stehen geblieben bei den Vorteilen bzw. bei den langfristigen Vorteilen und bei den kurzfristigen Vorteilen der laparoskopischen Operationen. Welche sind aus Ihrer Sicht die kurzfristigen Vorteile?
Diese Fragen sind sehr, sehr wichtig, und wir sehen diese Fragen natürlich aus der Patientensicht. Und wenn man mit den kurzfristigen Vorteilen der laparoskopischen Operationen beginnt, dann kann man feststellen, dass diese Patienten deutlich weniger Schmerzen haben postoperativ. Sie können wesentlich schneller hinterher mobilisiert werden, das heißt, aus dem Krankenbett heraus mobilisiert werden. Der Kostaufbau, der in unserem Bereich in der Bauchchirurgie eine sehr, sehr große Rolle spielt, ist viel, viel schneller möglich als nach offener Chirurgie.
Sie meinen mit Kostaufbau, dass man also schneller wieder in der Lage ist zu essen?
Richtig. Unser Ziel ist es, das können wir vielleicht auch nachher nochmal besprechen, dass man möglichst schnell, auch nach großen Operationen, wieder völlig normal ist. Und ein wichtiger Aspekt ist noch bei der laparoskopischen Chirurgie, bei den kurzfristigen Vorteilen, dass die Rate der Wundinfekte wesentlich geringer ist wie nach offenen Operationen. Das heißt, auch die Entlassung und die Arbeitsaufnahme der Patienten geht wesentlich schneller nach laparoskopischen Operationen. Daneben, vielleicht kann ich das noch erwähnen, kann man sehr, sehr gut im Blut, durch Tests im Blut nachweisen, dass die sogenannte Inflammation, das heißt also die Reaktion des Körpers auf einen operativen Eingriff, signifikant, das heißt deutlich weniger ausfällt wie nach offenen Operationen, und auch zeigt, dass der Gesamtorganismus weniger belastet ist.
Und natürlich in weiterer Folge auch die langfristigen Vorteile und Ziele?
Die langfristigen Vorteile sind genauso wichtig wie die kurzfristigen Vorteile, und hier ist in erster Linie zu nennen für den Patienten wichtig die Kosmetik. Ich habe Ihnen gestern ein Bild gezeigt von einem Patienten, der laparoskopisch eine Darmresektion hatte. Da sehen Sie keine Narbe letztendlich. Da meinen Sie, der Patient ist nicht operiert worden. Das heißt, die Kosmetik ist wesentlich besser wie nach offenen Operationen. Daneben genauso wichtig ist, dass die Rate der Narbenbrüche, die nach konventionellen Operationen etwa 10% ausmacht, das heißt, jeder 10. Patient nach einer normalen Operation am Bauch bekommt hinterher im Verlauf, oft erst nach vielen, vielen Jahren, eine Narbenhernie, das heißt ein Narbenbruch, der operativ versorgt werden muss. Die Rate ist ja auch viel geringer. Und ein weiterer Punkt sind die sogenannten Verwachsungen oder Adhäsionen im Bauchraum, die eine normale Reaktion sind des Bauches sozusagen nach Operationen. Die sind auch nach laparoskopischen Eingriffen signifikant niedriger und erfordern auch insofern dann auch im Verlauf keine operativen Revisionen.
so gut sich das anhört, man muss dann immer wieder sagen, bei allem gibt es ja nicht nur Vorteile, sondern sicher auch Nachteile. Welche würden Sie sagen, sind hier vordergründig im konkreten Vergleich zu einer offenen Operation?
Also Sie haben völlig recht, man muss beide Seiten sehen. Ein Nachteil der laparoskopischen Chirurgie ist sicherlich, dass man die Organe nicht anfassen kann. Und ich kann Ihnen sagen, man denkt sich das eine oder andere Mal während der Operation, wenn man laparoskopisch vor sich hin operiert, Mensch verdammt, ja, ich möchte jetzt eigentlich mal kurz dieses Organ anfassen, um zu tasten, was ist denn da wirklich? Oder auch, dass man Organe beiseite hält, um einfach schneller voranzukommen. Dennoch ist es so, wenn man viel Erfahrung hat in der laparoskopischen Chirurgie, dann relativiert sich dieser Nachteil sehr, sehr stark. Dagegen ist die Annahme, dass man möglicherweise durch so eine Optik, ja, wenn man nur am Bildschirm operiert, weniger Blick hat auf das Operationsfeld, völlig unbegründet. Im Gegenteil, es ist so, dass man in praktisch allen Fällen, bei praktisch allen Operationen, die bessere Sicht auf das Operationsfeld hat, wie in der offenen Chirurgie.
Das wäre jetzt meine nächste Frage nämlich gewesen, weil ich immer wieder höre, dass viele sagen, ja, da kann man doch lange nicht so viel sehen, wie wenn man den Bauchraum selber öffnet und selber reinschauen kann. Das ist vielleicht auch für den einen oder anderen, auch selbst für die Patienten, sehr schwer vorstellbar. Wieso eigentlich?
Na, es ist so, Sie können mit der Kamera sehr, sehr nah hingehen und Sie haben mit der Kamera auch die Möglichkeit, das OP-Feld sozusagen zu vergrößern, also einen Fokus einzuschalten. Das ist das eine. Zum anderen arbeiten wir mit Winkeloptiken. Das heißt, Sie können mit der Kamera nicht nur geradeaus sehen, sondern auch nach links, rechts, oben, unten. Und insbesondere immer da, wenn das Operationsfeld sehr, sehr eng wird, zum Beispiel bei der Operation vom Mastdarm, bei Tumoren vom Mastdarm zum Beispiel, da können Sie hervorragend wirklich bis unmittelbar an diese Schichten gehen, die Sie präparieren müssen und haben Sie insofern einen wesentlich besseren Blick auf das Operationsfeld.
Also kann man praktisch sagen, dass all diese Mankos, die eventuell momentan noch bestehen, in Zukunft immer weniger eine Einschränkung tatsächlich darstellen, dank ständiger Weiterentwicklung der Apparate. Können Sie das so bestätigen?
Das kann ich so bestätigen. Vielleicht muss man dazu sagen, diese Weiterentwicklung kostet natürlich Geld. Ja? Also man muss einen enormen Technikaufwand betreiben im OP, um all diese Operationen durchführen zu können. Das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist die technische Entwicklung, die findet im Bereich der laparoskopischen Operation statt. Wenn Sie heute auf große Kongresse, auf große chirurgische Kongresse gehen, national und international, dann spielt sich die Innovation im Bereich der laparoskopischen und insgesamt minimal invasiven Therapie ab. Wir haben heutzutage als Standard HDTV Bildschirme, sodass man einen hervorragenden Blick haben. Was auch in der Zukunft kommen wird, sind Instrumente, mit denen wir sozusagen eine taktile Rückmeldung haben auf unsere Finger, sodass auch dieser Nachteil des Nicht-Anfassen-Könnens dann zunehmend relativiert wird.
Und an der Stelle machen wir nochmal eine Unterbrechung. Ja, und wieder zurück zu Musik und Medizin und bei mir zu Gast Dr. Rolf Schauer. Herr Dr. Schauer, rein statistisch gesehen kann man aber doch sagen, dass die offenen Verfahren immer noch die Nase vorn haben, aber der Vorsprung schmilzt so langsam, nicht wahr?
Ja, Sie haben recht, aber an der Stelle muss man vielleicht eines auch wirklich klarstellen. Die offene Chirurgie oder konventionelle Chirurgie, das sind Synonyme, die ist selbstverständlich noch in ganz, ganz breiter Form in allen Kliniken vorhanden und auch überhaupt nicht wegzudenken. Man kann nicht so ohne weiteres jeden Eingriff durch Laparoskopie ersetzen. Insofern hat die offene Chirurgie selbstverständlich jetzt und auch in der Zukunft ihre Berechtigung und ist wichtig. Heutzutage kann man davon ausgehen, dass in durchschnittlichen Kliniken mit einer chirurgischen Abteilung etwa 10-20% der Gesamteingriffe, die diese Abteilung durchführt, laparoskopisch, das heißt minimalinvasiv durchgeführt wird. In unserer Abteilung ist jetzt der Anteil wesentlich höher, weil wir uns eben dieses Thema auf die Fahnen geschrieben haben. Bei uns ist der Anteil 50% an allen planbaren, das heißt, wir nennen das elektiven Operationen.
Aber selbst bei dem Paradebeispiel der Entfernung der Gallenblase, das heute doch, wie wir später nochmals erfahren werden, zum absoluten Standard gehört, kommt es in 4 oder 5% der Fälle eben doch zu Situationen, die Ärzte zwingen, noch während des Eingriffs die OP-Strategie zu ändern. Welche könnten das denn sein? Und ist man auf so eine Situation einfach umzusteigen, auf zum Beispiel so eine offene OP, immer vorbereitet?
Sie haben völlig recht. Nicht jede laparoskopische Operation, die so begonnen wird, wird auch laparoskopisch utopisch zu Ende geführt. Es kann, während der Operation können einfach Situationen eintreten, die eine sogenannte Konversion, das heißt also ein Wechsel vom laparoskopischen Vorgehen hin zum konventionellen Vorgehen in der gleichen Narkose erforderlich machen. Die häufigsten Gründe hierfür sind, dass doch durch zum Beispiel Voroperationen erhebliche Verwachsungen im Bauchraum bestehen, die einfach den laparoskopischen Eingriff nicht sinnvoll erscheinen lassen, weil man dann häufig erst teilweise Stunden diese Verwachsung alle lösen muss, bevor man überhaupt ans Operationsfeld kommt, und was auch nicht ganz ungefährlich ist. Andere Gründe können sein, dass zum Beispiel an der Gallenblase, zum Beispiel auch am Darm, zum Beispiel auch am Blinddarm, so starke Entzündungen vorherrschen mit Verwachsen des Gewebes in der ganzen Operationsregion, dass dieses nur sehr, sehr schwer laparoskopisch auflösbar erscheint, und so dass man auch in diesen Fällen dann die Konversion unter Umständen anstrebt. Andere Fälle können noch sein, dass man plötzlich einen Tumor erkennt, der vorher nicht bekannt war, und es gibt selbstverständlich auch Komplikationen durch die Laparoskopie selbst. Das heißt, man kann bei der Präparation auch mal eine Blutung verursachen, die laparoskopisch nicht beherrschbar ist. Und der verantwortungsvolle Operateur muss dann in solchen Fällen schnellstmöglich die Konversion durchführen.
Also kann man hier sagen, dass man hier zuversichtlich sein kann, dass eine gut geführte chirurgische Abteilung mit Erfahrung solche Voraussetzungen auf jeden Fall erfüllen muss.
Völlig richtig. Der Operateur, der laparoskopisch operiert, muss jederzeit und für jeden Fall fähig sein, die Operation vom laparoskopischen Vorgehen hin zum konventionellen Vorgehen umzuändern. Es ist sogar eher umgekehrt so, wenn Sie mich das fragen. Derjenige Operateur, der sehr große Erfahrung hat in der offenen Chirurgie, der tut sich auch wesentlich leichter, die laparoskopische Chirurgie zu erlernen. Also, dass Sie davon ausgehen können, derjenige, der laparoskopisch operiert, kann zu jedem Zeitpunkt seine Operationsstrategie auch ändern.
Bevor wir uns nun die Organe mit dieser sogenannten minimalinvasiven, also kurz abgekürzt MIG-Technik, Eingriffsmöglichkeiten im Einzelnen ansehen, welche sind denn hier die häufigsten, die derzeit praktiziert werden, auch hier bei Ihnen in der Abteilung im Klinikum Traunstein?
Also wir führen jedes Jahr etwa 800 laparoskopische Eingriffe durch, was eine sehr, sehr hohe Zahl ist, auch im nationalen Vergleich. Nur um das anzumerken, das ist eine Zahl, mit der wir genügend diese Eingriffe durchführen, um von der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie beispielsweise als Zentrum für minimalinvasive Operationen angesehen zu werden. Die häufigsten Eingriffe in unserer Abteilung sind die laparoskopische Cholezystektomie, das heißt die Entfernung der Gallenblase, die Entfernung des Blinddarms, die Leistenbruchoperationen, die Darmoperationen und daneben noch eine Vielzahl von kleineren Operationen, die naturgemäß nicht so häufig sind, aber die wir in der gesamten Breite und im gesamten Spektrum durchführen und vielleicht im Anschluss noch im Einzelnen kurz erwähnen können.
Jetzt haben Sie ja im Speziellen im Bereich der Lebertransplantation sehr große Erfahrung gesammelt, denn so wie ich in der Vorbereitung auch gelesen und gehört habe von Ihnen, waren Sie ja lange Jahre auch in Großhadern als Oberarzt und auch in der Forschung tätig. Ist das auch für Sie ein Thema, was Sie auch in Traunstein weiterhin betreuen dürfen?
Die Transplantation ist wirklich Zentrumschirurgie bzw. Zentrumstherapie. Da geht es ja nicht nur um die Chirurgie an sich, sondern es geht um die breite Versorgung der Patienten, die auf ein Transplantat warten, sei es Leber, Niere oder auch andere Organe. Solche Eingriffe sind in Traunstein selbstverständlich nicht möglich und dürfen gar nicht durchgeführt werden, weil nur ausgewiesene Transplantationszentren, das ist von hier aus gesehen die nächsten eben in München, wo ich selbst auch war, nur diese Zentren dürfen diese Eingriffe durchführen. Von der Operationstechnik her, das ist nicht so das große Problem, aber diese ganze Infrastruktur, die Sie dazu haben müssen, ist absolut nur möglich an sehr großen Universitätskliniken.
Aber Leber, minimalinvasive Eingriffe, die können Sie hier auch schon vornehmen.
Minimalinvasive Eingriffe an der Leber haben wir hier bereits mehrfach durchgeführt. Ganz besonders eignen sich zum Beispiel gutartige Tumoren an der Leber. Wir haben aber auch schon relativ viele bösartige Tumoren an der Leber, das heißt Metastasen, laparoskopisch operiert. Das eignet sich Nicht für jede Lokalisation in der Leber gleich gut. Überwiegend werden hier Metastasen oder andere Tumoren aus dem linken Leberlappen entfernt.
Wenn wir jetzt hier vergleichen den Standard, den wir momentan hier in Deutschland haben, und Sie waren, wie ich auch in der Vorbereitung gehört habe, dass sehr oft auch im Ausland, in Amerika, sogar in China, sind wir hier in Deutschland mit diesen minimalinvasiven Eingriffen genauso fortschrittlich wie im Ausland oder gibt es da Unterschiede?
Also wir brauchen uns in unserem Land mit unserer medizinischen Infrastruktur und der personellen Infrastruktur überhaupt nicht verstecken. Ich habe Erfahrung gesammelt in verschiedenen Ländern und ich kann bestätigen, dass wir in praktisch allen Feldern gleich auf sind mit den Besten dieser Welt. Es gibt natürlich tendenziell auch mal einige Unterschiede. Was mir persönlich an den USA sehr gut gefällt, dass sie eben auch diese Themen, wie kann man zum Beispiel die jungen Chirurgen möglichst schnell heranführen an die laparoskopische Chirurgie, sehr, sehr schnell und wissenschaftlich gut untersuchen, welche Methoden uns da zur Verfügung stehen. Und wir können natürlich davon profitieren, weil diese Art Ergebnisse, die werden selbstverständlich in entsprechenden Fachzeitschriften publiziert.
Wir werden darüber nochmal in der zweiten Stunde nochmal drauf eingehen, bei einem bestimmten Thema ganz zum Schluss. Und jetzt machen wir nochmal eine musikalische Unterbrechung und dann haben wir die Weltnachrichten und danach sind ganz herzlich willkommen zur zweiten Stunde von Musik und Medizin und zu unserem Thema moderne, minimalinvasive Operationsmethoden, Möglichkeiten und Grenzen. Und das live aus dem Parkhotel, das traditionsreiche Haus im Herzen der Stadt Traunstein. Und zu Gast bei mir, Privatdozent Dr. Rolf Schauer, Chefarzt der Allgemeinen Viszeral- und minimalinvasiven Chirurgie im Klinikum Traunstein. Ja, und jetzt kommen wir, glaube ich, so langsam mal zu den verschiedenen Organen, die man heutzutage mit minimalinvasiver Chirurgie operieren kann. Wie wir bereits zuvor erfahren haben, ist ja die Gallenblasenentfernung, die OP, die den rasanten Erfolg und die Verbreitung der MIC mitbestimmte. Wie viele OPs werden hier laparoskopisch durchgeführt? Und sie soll ja auch der Anführer sein. Vielleicht können Sie uns da ein bisschen was darüber erzählen, wie viele hier pro Jahr bei Ihnen behandelt werden.
Also Sie haben völlig recht, die Gallenblasenchirurgie war die erste Operation, die im großen Stil minimalinvasiv durchgeführt worden ist und heute flächendeckend weltweit so durchgeführt wird. Es werden derzeit etwa 250 dieser Eingriffe in unserer Abteilung durchgeführt. Die Konversionsrate, von der wir vorher sprachen, ist in unserer Abteilung 1%. Das heißt, nur einer von 100 wird bei uns laparoskopisch begonnen und kann dann doch nicht auf diese Art und Weise fertiggestellt werden, aufgrund der Begebenheiten, die wir vorher angesprochen haben. Und der durchschnittliche Klinikaufenthalt nach einer solchen Operation ist 1,5 Tage. Das heißt, der Patient geht in aller Regel am zweiten Tag nach der Operation vormittags wieder nach Hause.
Das ist eigentlich sensationell vom Zeitraum. Wie war das bei offenen Operationen? Wie lange hätte er da drin bleiben müssen?
Offenen Operationen war der durchschnittliche Klinikaufenthalt eine Woche. Und noch vor wenigen Jahren, das heißt also vor 10 bis 15 Jahren etwa, war häufig genug sogar 2 Wochen.
Das ist ja ein enormer Vorteil. Wie sieht es aus mit Leistenbruchoperationen? Sie sind ja schwieriger durchzuführen.
Leistenbruchoperationen, vielleicht kann ich das einfach noch einfügen. Die Leistenbruchoperation zählt zu den häufigsten weltweit durchgeführten Eingriffen. Es gibt eine große Anzahl an verschiedenen Techniken, wie man Leistenbrüche operieren kann. Und das zeigt schon, dass es letztlich keine ganz optimale Methode gibt. Der Vorteil der laparoskopischen Operation auch beim Leistenbruch ist folgender, dass man mit dieser Methode wenig sogenannte Rezidive, das heißt, dass der Bruch wieder auftritt an der gleichen Stelle trotz Operation, dass diese Rate sehr, sehr niedrig ist, nämlich etwa 2 bis 3%. Das ist aber nicht alles. Auch der Punkt postoperative Schmerzen, und zwar anhaltende Schmerzen, teilweise über Monate, die nach konventionellen Operationen einfach überall in allen Kliniken, auch bei uns, vorkommen. Dieser Anteil der Patienten ist nach laparoskopischen Eingriffen wesentlich geringer.
Ein sehr häufig vorkommender Eingriff bei Jung und Alt ist immer noch der berühmt-berüchtigte Blinddarm und dessen Entfernung, wo hin und wieder gerade die Diagnose schon sehr schwierig ist. Wie sieht es denn da aus?
Also die sogenannte Blinddarmentzündung ist ja eine Entzündung der Appendix, also eigentlich des Wurmfortsatzes, richtiger gesagt. Das ist eine sehr, sehr häufige Erkrankung und zwar überwiegend bei jüngeren Menschen. Und die Diagnose ist nach wie vor, obwohl es so ein häufiges Krankheitsbild ist, immer noch schwierig. Es ist eine im Prinzip rein klinische Diagnose, das heißt, man muss den Patienten hierzu untersuchen. Alle anderen Dinge, die man zusätzlich macht, Laborwerte aus dem Blut, Ultraschall und so weiter, das ergänzt das klinische Bild lediglich, aber es ist auch so, dass weltweit ist diese Rate so, etwa 25% der sogenannten Blinddärme, die man dann operiert, zumindest makroskopisch, also wenn man die dann anschaut, unauffällig sind. Diese Rate wird aber akzeptiert, weil man einen übersehenen Blinddarm das darf nicht passieren, weil der kann später unter Umständen dann doch noch perforieren und erhebliche Probleme machen.
Wie sieht das aus bei älteren Patienten zum Beispiel?
Bei älteren Patienten ist die Diagnose häufig noch schwieriger zu stellen, aus dem Grund, weil ältere Patienten ein anderes Immunsystem haben. Das heißt, die reagieren auf eine erhebliche Entzündung im Bauchraum unter Umständen so gut wie gar nicht. Und dadurch braucht man eine enorme klinische Erfahrung, um auch beim alten Patienten diese Blinddarmentzündung nicht zu übersehen. Ich möchte aber hinzufügen, dass viel, viel häufiger die jungen Patienten betroffen sind.
Ist hier die minimalinvasive Chirurgie auch absoluter Standard, auch bei Komplikationen wie Durchbruch und Bauchfellentzündung zum Beispiel?
Absoluter Standard kann man nicht sagen. Die normale Appendizitis, wenn ich so sagen darf, die ist in aller Regel sehr, sehr gut laparoskopisch angehbar. Es gibt auch da einmal Grenzen bei erheblichen Entzündungen, wenn die ganze Umgebung in der Nähe des Wurmfortsatzes mit einbezogen ist, dann kann es auch mal sein, dass die Operation konvertiert werden muss zu einem offenen Eingriff. Die Rate jetzt speziell in unserer Abteilung ist hier aber auch niedrig, nämlich unter 5%.
Bevor wir zu den anspruchsvollen OPs kommen, wie Dickdarm- und Mastdarmentfernung, machen wir nochmal eine kleine musikalische Unterbrechung.
Bayernwelle Südost. Classic Hits, Superstars und die beste Information.
Like a deathbed.
Wieder zurück zu Musik und Medizin. Und wir wollten jetzt nochmal diese ganz anspruchsvollen Operationen ansprechen, zum Beispiel beim Dickdarm und bei den Mastdarmentfernungen, insbesondere wenn ein Karzinom zugrunde liegt. Welche Methoden werden hier routinemäßig durchgeführt und was hat sich hier besonders bewährt?
Also routinemäßig wird beim Vorliegen von einem Krebs des Dickdarms oder des Mastdarms die Operation konventionell, das heißt offen durchgeführt. In Deutschland und in den allermeisten europäischen Ländern. Das heißt, nur etwa 20 Prozent der Kliniken führen diese Operationen tatsächlich laparoskopisch aus, aus verschiedenen Gründen.
Immer wieder wird aber hier auch diskutiert, ob die laparoskopischen OPs einer bösartigen Tumors, wie zum Beispiel Dickdarmkrebs, mit derselben notwendigen Radikalität durchgeführt werden kann, wie zum Beispiel bei konventionellen, also den offenen Operationen. Ist das tatsächlich so?
Das ist die entscheidende Frage. Das ist sehr, sehr wichtig und eigentlich der wichtigste Aspekt bei dem Aspekt, wenn man sagt, man möchte auch bösartige Tumoren am Darm laparoskopisch operieren. Es muss sichergestellt sein, dass die Radikalität, das heißt die onkologische Radikalität, entsprechend der ist, wie man sie auch offen operieren würde. Es gibt nun eine ganze große Zahl an Studien, überwiegend aus den USA, aber auch aus dem europäischen Raum, die einwandfrei nachweisen konnten, dass der laparoskopische Ansatz auch beim Dickdarmkrebs absolut vergleichbar ist hinsichtlich der onkologischen Radikalität und den Überlebensdaten mit den offenen und konventionell durchgeführten Operationen. Und im Übrigen gilt das Gleiche auch für den Krebs des Mastdarms, was sehr, sehr wichtig ist. Vielleicht an der Stelle nur ein kurzes Statement. Wir machen natürlich oder wir dürfen überhaupt nicht Dinge operieren, so wie wir jetzt gerade mal meinen, dass wir das jetzt gerade machen wollen, sondern wir sind natürlich angewiesen auf Leitlinien. Wir haben ein Qualitätsmanagement. Wir müssen so operieren, dass die Patienten den größtmöglichen Vorteil haben. Und im Übrigen wird das auch, weil wir zertifiziertes Darmzentrum sind, auch extern permanent überprüft.
Wie lange wäre hier die Aufenthaltsdauer für den Patienten im Krankenhaus?
Also die Aufenthaltsdauer nach laparoskopischer Entfernung von Darmanteilen liegt in der Regel bei etwa einer Woche, was im Vergleich zu früher, wo regelmäßig 2 bis 3 Wochen der stationäre Aufenthalt war, deutlich reduziert ist.
Und dann natürlich auch mit der entsprechenden Nachsorge, aber das ist ja wieder ein eigenes Thema.
Nicht? Das ist ein eigenes Thema, aber vielleicht kurz erwähnt, viele dieser Patienten, die einen Dickdarmtumor haben, bekommen hinterher noch Chemotherapie oder Bestrahlung oder beides. Und das ist natürlich ganz besonders wichtig, dass diese Patienten sich möglichst schnell von solchen Eingriffen erholen, was die Laparoskopie ermöglicht.
Interessantes Thema, Refluxerkrankungen, chronisches Sodbrennen. Kommen ja sehr häufig vor und viele Patienten wissen gar nicht, dass es auch hierfür eine lösbare Möglichkeit gibt. Wie sieht diese denn aus? Welche Vorteile hat das auch für den Patienten?
Ja, das ist richtig. Vielleicht 2 Dinge dazu. Etwa 10-20% der Bevölkerung hat etwa einmal pro Monat symptomatisches, das heißt, dass es auch bemerkt, Sodbrennen. Allerdings die Erkrankung, die durch ein Sodbrennen hervorgerufen wird, die wird verschieden bezeichnet, die betrifft dann letztendlich nur im Schnitt 86 Personen pro 100.000 Einwohner. Aber das wären für Landkreis Traunstein jetzt etwa 150 Patienten im Jahr, die neu an einer behandlungsbedürftigen Refluxerkrankung leiden. Man kann das operieren, aber der erste Schritt ist ganz klar, dass diese Patienten medikamentös behandelt werden und die allermeisten dieser Patienten können auch medikamentös so eingestellt werden, dass man nicht operieren muss. Aber wenn diese medikamentöse Therapie nicht erfolgreich ist oder Patienten sich nicht lebenslang mit Medikamenten auseinandersetzen wollen, dann ist die laparoskopische Funduplikatio, so nennen wir diesen Eingriff, ein Alternativverfahren mit sehr, sehr guten Ergebnissen.
Kommen wir zu den Resektionen, also dem Entfernen von Tumoren an allen weiteren Bauchorganen. Was umfasst Ihr minimalinvasives OP-Spektrum hier noch alles?
Also wir haben das vorher ganz kurz angesprochen. Die Leber haben wir besprochen. Man kann auch an der Bauchspeicheldrüse bestimmte gutartige, im Einzelfall auch bösartige Tumoren operieren. Man kann die Nebenniere operieren. Wir können Tumoren aus dem Magen entfernen und wir entfernen relativ häufig aus verschiedenen Ursachen auch die Milz mit diesen Methoden. Und alle diese Methoden lassen sich insgesamt sehr, sehr gut laparoskopisch anwenden.
Ein weiterer Schwerpunkt Ihrer Abteilung sind hier proktologische Operationen, also minimalinvasive Enddarmchirurgie. Was zählt denn hier alles dazu? Und wie haben sich in den letzten Jahren die Patientenzahlen denn hier entwickelt?
Also wir haben vor 2 Jahren in unserer Abteilung den Schwerpunkt proktologische Chirurgie gebildet. Das heißt, dieser Schwerpunkt setzt sich auseinander mit diversen Erkrankungen des Enddarms. Und wenn wir jetzt hier die minimalinvasiven Methoden ansprechen, dann können wir insbesondere die Hämorrhoiden, aber auch bestimmte Fälle bei Mastdarmvorfall, das heißt Prolapserkrankungen, auch teilweise Inkontinenzerkrankungen, minimalinvasiv mit bestimmten Geräten behandeln. Das hat den wesentlichen Vorteil, dass es sehr, sehr schnell geht, die Patienten sehr, sehr kurz nur in der Klinik liegen und sehr, sehr wenig Schmerzen hinterher haben bei insgesamt exzellenten Ergebnissen.
Ja, und an der Stelle machen wir nochmal eine kleine Unterbrechung. Und wieder zurück zu Musik und Medizin. Ja, Herr Dr. Schauer, nun gibt es noch viele weitere Bereiche der Chirurgie, in denen die minimalinvasive Chirurgie genannt MIG, zum Einsatz kommt, was allerdings außerhalb Ihres eigenen Wirkungsbereiches ist. Können Sie uns vielleicht noch die wichtigsten nennen?
Ja, gerne. Wir haben ja anfangs kurz darüber gesprochen, die minimalinvasive Chirurgie versucht ja einfach durch möglichst geringes Zugangstrauma eine Operation zu bewerkstelligen. Und das gibt es nicht nur im Bereich der Bauchchirurgie, Laparoskopie, sondern eben auch im Bereich Brustraumchirurgie. Das nennt man dann Thoraxchirurgie, also laparoskopische bzw. thorakoskopische Chirurgie. Und dann gibt es auch noch weite Felder im Bereich der Unfallchirurgie, der Handchirurgie, wo überall versucht wird, immer kleinere Schnitte zu machen, um den gleichen Operationserfolg eben hinterher zu haben.
Ja, vielleicht noch einen Satz zu den Kosten. Rechnet sich denn das im Vergleich zu den herkömmlichen Verfahren? Und werden diese Eingriffe bei den Patienten auch ohne weiteres von den Krankenkassen bezahlt?
Also aus der Sicht der Patienten rechnet sich dieses Verfahren der minimalinvasiven Chirurgie ganz klar. Und die Kostenträger übernehmen selbstverständlich jede Art von laparoskopischen oder auch anderen minimalinvasiven Operationen.
Und das, was an Gerätschaften und Technik das Krankenhaus mehr kostet, macht dann natürlich wieder die Tatsache wett, dass der Patient viel schneller wieder an seinen Arbeitsplatz zurückkehren kann, nicht?
Das ist richtig. Allerdings ist hier die Schwierigkeit, dass natürlich ein Geschäftsführer einer Klinik natürlich primär auch ein Interesse haben muss, die Kosten möglichst im Griff zu haben. Natürlich auch die Verbrauchskosten, weil die laparoskopische Chirurgie ist teuer. Auf der anderen Seite stehen natürlich sozusagen die volkswirtschaftlichen Kosten bzw. der volkswirtschaftliche Vorteil, der aber halt aus der Sicht eines Klinikträgers nicht so richtig messbar ist, weil was nützt es jetzt einer Klinik, wenn der Patient tatsächlich wesentlich früher zur Arbeit geht, aber volkswirtschaftlich gesehen ist es natürlich ein enormer Vorteil.
Werfen wir an der Stelle nochmals einen kurzen Blick in die Zukunft. Was ist hier an neuen MIC-Techniken noch in der Planung?
In der Planung konkret ist auch in unserer Abteilung, dass man versucht, möglichst oder annähernd narbenfrei zu operieren. Das lässt sich bewerkstelligen, zum Beispiel durch eine alternative Platzierung der sogenannten Arbeitsdruckhaare, auch durch Einsatz noch dünnlumigerer Instrumente, zum Beispiel 3 mm Geräte. Und wir werden sicherlich noch in diesem Jahr mit dieser Technik auch wiederum bei der Gallenblasenoperation beginnen.
Ich glaube, Gallenblase ist hier, glaube ich, das Maßgebende. Das haben wir heute Abend schon mehrfach erwähnt. Außerdem soll es ja noch in diesem Jahr einen neuen OP bei Ihnen hier in Traunstein geben. Was können Sie uns denn darüber schon verraten?
Ja, wir hoffen, dass wir das in diesem Jahr noch realisieren können. Es handelt sich hier um einen Operationssaal, der ganz spezifisch ausgestattet ist, eben für die Bedürfnisse der laparoskopischen Chirurgie. Und das heißt, dass hier eine maximal günstige Arbeitshygiene sowohl für die Ärzte, die operieren, aber auch für das OP-Pflegepersonal herrscht. Das heißt, ein aufgeräumter OP mit allen wesentlichen Strukturen an Deckenampeln, mehrere Monitore, auf die man blicken kann während der Operation. Es heißt aber auch, dass die Bildverarbeitung automatisiert ist mit Ablage der Bild- und Videodokumente für jeden einzelnen Patienten zentral, was auch im Sinne des Qualitätsmanagements ist. Und es heißt auch, dass die Datenmengen sozusagen online jederzeit quasi auf jeden Computer übertragen werden können, sodass man auch zum Beispiel im Rahmen von Veranstaltungen Live-Operationen durchführen kann, was in einem oder anderen Falle wirklich die verschiedenen Dinge sehr, sehr anschaulich und plastisch machen kann.
Das machen wir dann mal in einer der nächsten Sendungen.
Das wäre schön.
Aber es soll ja auch einer der modernsten in Europa sein. Ist das richtig?
Das ist richtig. Also dieser sogenannte integrierte OP, von denen gibt es noch nicht so sehr viele weltweit. Und es gibt verschiedene Anbieter für diese OPs. Und wenn man so einen hat, dann gehört man wirklich zu den absoluten Vorreitern in dieser Hinsicht und hat einen der modernsten Operationssäle Europas.
Das ist sicher für viele Patienten ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Ein weiterer interessanter Aspekt ist aber hier, was ich in der Vorbereitung schon gelesen habe, dass es mittlerweile auch außerhalb der Fliegerei Simulatoren auf dem Markt gibt, nämlich die sogenannten OP-Simulatoren. Wie funktioniert denn sowas und für wen ist denn das von Vorteil?
Völlig richtig. Also von Vorteil kann ich an erster Stelle sagen, ist es für den Patienten. Wir wollen natürlich eine maximal hohe Patientensicherheit. Das ist unser allererstes Anliegen. Und die Patientensicherheit kann man dadurch erhöhen, indem man die sogenannte Lernkurve nach sozusagen ins Labor verlegt. Also bevor man sozusagen echt am Patienten operiert, laparoskopisch bestimmte Eingriffe durchführt, übt man diese Eingriffe praktisch am Computer. Hierzu gibt es Modelle auf dem Markt, und wenn Sie heute auf nationale und internationale Kongresse sehen, dann finden Sie dort immer in einem großen Stil die Kurse an diesen OP-Simulatoren, die sehr, sehr hoch frequentiert sind, weil jeder weiß, und das ist auch sehr, sehr gut wissenschaftlich untersucht, gerade von den Amerikanern, dass dieses Vorverlegen der Lernkurve ins Labor, an den Computer, hinterher bessere Ergebnisse am Patienten bringt und somit im Sinne des Patienten ist.
Ist das nicht auch ein sehr, sehr teurer Aspekt?
Es kostet ein bisschen Geld, ist aber nicht so teuer, dass man sich das nicht leisten könnte, aber es muss natürlich finanziert werden, wobei die Hardware anfällt und das eine oder andere Lernprogramm natürlich. Man kann sich dann quasi jede Operation, die man durchführen möchte, herunterladen und am Computer dann ausführen, inklusive der unvorhergesehenen Dinge, die auch während der Operation vorkommen kann, und auch das Beherrschen von Komplikationen.
Ja, und bevor wir dann noch vielleicht nochmal zu dem Vertrauen des Patienten in seinen Operateur und vielleicht zu den Möglichkeiten, wie man heute einem Patienten auch wirklich rüberbringen kann, dass er sich wirklich vertrauensvoll an seinen Chirurgen wenden kann und vor allen Dingen auch Fragen stellen kann zu den Problemen, die sich mit so einer minimalinvasiven Chirurgie immer wieder zusammenhängt und mit so einem Eingriff zusammenhängt, machen wir nochmal eine kleine musikalische Unterbrechung und sind dann gleich wieder für Sie da. Ja, und wieder zurück zu Musik und Medizin. Und bevor wir langsam zum Ende unserer heutigen Sendung kommen, möchte ich doch gerne nochmals darauf zurückkommen, was ich auch eingangs erwähnte, die Kontrolle über seinen Körper abgeben. Nämlich ganz wichtig hier ist doch das nötige Vertrauen des Patienten in seinen Operateur. Gerade deshalb empfiehlt es sich grundsätzlich vorab genau nachzufragen, welche Methode für ihn die richtige ist und mit welchen Risiken er rechnen muss, bevor er sich unter das Messer legt.
Sie haben völlig recht, Frau Stute. Es ist ja schon eine sehr, sehr spezielle Situation, wenn man zum Arzt geht oder zum Chirurgen geht und mit dem spricht und weiß, man muss sich irgendwann dann im näheren Verlauf hier einer Narkose unterziehen und begibt sich sozusagen völlig in die Hände des zuständigen Chirurgen. Da wird auch mir so nicht unwohl, ja, aber auch ich kriege dann leichtes Bauchkribbeln und würde natürlich auch sehr, sehr gerne genau wissen, was alles auf mich zukommt. Und es wird üblicherweise und auch eben bei uns so gehandhabt, dass wir die Patienten im Vorfeld der Operation selbstverständlich sehen, in der Regel in der Sprechstunde. Und in der Sprechstunde wird das Krankheitsbild besprochen. Es wird genau nachgesehen, ob sämtliche notwendige Diagnostik gelaufen ist. Und dann werden die verschiedenen Behandlungsoptionen im Einzelnen besprochen.
Darf ich eine kurze Zwischenfrage? Sie haben eine eigene Sprechstunde auch in dem Klinikum?
Wir haben regelmäßig Sprechstunde, mehrfach in der Woche, für alle Patienten, die bei uns nachfragen wollen oder die Hausärzte und Zuweiser uns schicken. Und das ist der übliche Weg, wie sozusagen wir in Kontakt kommen mit den Patienten, die wir dann im späteren Verlauf operieren. Mhm. Und im Rahmen dieses Gesprächs, wie gesagt, werden die verschiedenen Behandlungsoptionen besprochen. Und es muss selbstverständlich nicht immer eine Operation sein. Und lassen Sie mich vielleicht, auch wenn es für Sie möglicherweise paradox klingt, hier an der Stelle schon erwähnen, dass ein guter und seriöser Chirurg wird immer versuchen, eine Operation primär mal zu vermeiden. Dass das natürlich nicht immer geht, ist auch völlig klar. Aber das ist im Grunde genommen unsere Grundhaltung. Und wenn man feststellt, dass eine bestimmte Erkrankung vorliegt, die einer Operation bedarf, dann stellt sich natürlich die Frage, kann man diesen Befund laparoskopisch operieren? Muss man ihn laparoskopisch operieren oder muss man ihn konventionell operieren? Das ist aber nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist wirklich, muss der oder die Patientin tatsächlich operiert werden und was muss prinzipiell gemacht werden?
Ich denke, auch kein guter Chirurg wird davor zurückschrecken, all diese Fragen auch ehrlich zu beantworten, oder sehen Sie das anders?
Selbstverständlich nicht. Der Chirurg hat die Aufgabe, im Vorfeld klar zu machen, neben den Behandlungsoptionen, welche Aussichten auf Heilung oder Linderung überhaupt erzielbar sind, zum einen. Und zum zweiten, mit welchen Risiken, das heißt Komplikationsraten und welcher Art der Komplikationen hier zu rechnen ist. Wir sind verpflichtet dazu, den Patienten das so mitzuteilen, wie die aktuelle Datenlage das jetzt eben auch erlaubt. Und selbstverständlich tun wir das. Wir müssen aber, und das finde ich auch ganz wichtig, vermeiden, den Patienten, die zu uns kommen, in irgendeiner Art und Weise Angst zu machen. Die Patienten müssen wissen, dass man für den ganz großen Teil der Erkrankungen, mit denen Patienten zu uns kommen, auch sinnvolle Lösungen parat hat und auch Lösungen, die insgesamt gesehen mit einer niedrigen Komplikationsrate behaftet sind. Was wir nicht machen können, ist leider ein Nullrisikoversprechen. Das gibt es in der Chirurgie nicht.
Jetzt ist es ja so, ich meine, dass viele Patienten sicherlich sich auch vorher erstmal erkundigen wollen, wie viel zum Beispiel minimalinvasive Chirurgie hier vorgenommen wird, wie viele Eingriffe, ob hier erfahrene Chirurgen sind, zum Beispiel jetzt in Ihrem Fall von Großhadern kommend, und überhaupt über die Zahlen der einzelnen Kliniken sich erstmal im Klaren sein wollen. Was würden Sie hier dem Patienten zum Beispiel raten, diese Fragen oder eine zweite Meinung möglicherweise einzuhören? Wie verhalten Sie sich in so einer Situation?
Also wir gehen selbstverständlich auf die Fragen der Patienten ganz individuell ein. Die Fragen wiederholen sich natürlich zu großen Teilen. Es wird im Grunde genommen eigentlich immer wieder dasselbe gefragt, was nachvollziehbar ist. Und wenn Patienten tatsächlich unsicher sind, ob sie sich einen bestimmten Eingriff unterziehen lassen sollen und auch unter Umständen mit welcher Methode, dann empfehlen wir dem Patienten ganz klar das Einholen einer zweiten Meinung. Es ist noch nicht überall selbstverständlich, diese zweite Meinung auch offen anzubieten. Ich bin ein großer Verfechter davon. Man kann hiervon nur profitieren. Wir sind zufrieden, weil der Patient sich ja nochmal zusätzlich informiert. Der Patient wird auch Vertrauen fassen, wenn er diese Empfehlung bekommt, und kann dann ja auch tatsächlich ja durch die zweite Meinung in seiner Wahl für einen Eingriff bestärkt wird.
Aber man kann doch vielleicht sagen, grundsätzlich gilt, es ist besser, sich von einem erfahrenen Arzt offen operieren zu lassen, zum Beispiel, als minimalinvasiv von einem Chirurgen, der diese Methode nicht so gut beherrscht.
Das ist vollkommen richtig. Und an der Stelle möchte ich nochmal zum Abschluss, denke ich, auch sagen, die offene Chirurgie ist nicht falsch. Ja. Die offene Chirurgie, es hat ihre volle Berechtigung in der chirurgischen Landschaft. Die laparoskopische Chirurgie verdrängt bestimmte Bereiche der offenen Chirurgie zunehmend. Es ist klar erwiesen, dass die laparoskopische Chirurgie enorme Vorteile gerade für den Patienten hat. Die Nachteile der laparoskopischen Chirurgie haben wir angesprochen, schwerer zu erlernen, längere Lernkurve und auch teurer. Aber aus der Sicht des Patienten bin ich überzeugt davon, dass die Zukunft in der gleichen Richtung weitergehen wird und die laparoskopische Chirurgie noch mehr Felder erobern wird.
Und vielleicht noch ein Schlusswort von Ihnen. Was rät der erfahrene Chirurg, der, ich denke, vor mir sitzt, dem oft sehr verunsicherten Patienten?
Ja, ich denke, der Patient soll sich tatsächlich so gut informieren, wie es geht. Das ist heutzutage wesentlich leichter, als es noch vor Jahren war. Auch das Internet bietet gute Möglichkeiten mittlerweile. Jede Klinik ist verpflichtet, sogenannte Qualitätsreports auch zu publizieren. Man kann da zumindest schon mal die Anzahl der durchgeführten Operationen nachlesen. Das wird auch immer wieder aktualisiert. Das ist das eine. Das zweite ist, selbstverständlich, wie man es gerade angesprochen hat, einholen einer zweiten Meinung oder mehrfach vorsprechen. Und ich denke, dass im Endeffekt dann für beide Seiten dann ein gutes Ergebnis kommt.
Ja, und damit müssen wir für heute leider schon schließen. Herr Dr. Schauer, ich danke Ihnen für das äußerst interessante Gespräch. Es war mir eine besondere Freude, diese Sendung mit Ihnen hier heute zustande zu bekommen.